Ein Sämann ging aus, um zu säen. Und er ging entlang des Weges und säte aus. Und ein Teil seines Samens fiel auf den Weg, auf dem er und andere gingen. Und ein Teil der Saat, der ging in felsigen Boden. Und die Saat ging auf. Aber weil sie keine Wurzeln hatte, keine Wurzeln fassen konnte, keine tiefen Wurzeln fassen konnte, war es nicht möglich, dass die Saat richtig zur Blüte kam. Und ein Teil der Saat kam unters Unkraut, unter die Dornen. Und mit der Saat wuchsen das Unkraut und die Dornen auf. Und Dorn und Unkraut sind schneller als die Saat. Und deswegen ist das, was da aufgewachsen ist, nicht wirklich zur Reife und zur Blüte gekommen, weil es erstickt wurde von dem, was mit ihm aufwuchs. Und ein Teil der Saat wurde auf gutes Land gestreut und auf diesem guten Land konnte die Saat aufgehen und konnte Frucht bringen. 30-fach, 60-fach, 100-fach. So ungefähr erzählt Jesus ein Gleichnis. Jesus hat viele Geschichten erzählt. Und wenn wir das jetzt irgendwie hochkreativ hier veranstalten würden, dann müssten wir jetzt überlegen, so wie schaffen wir es, eine Geschichte zu erzählen, die im 21. Jahrhundert halbwegs verstanden wird, weil heute müsste man sagen, es kam der Händler mit dem Rollrasen vorbei. Ja? Und von daher ist das irgendwie schwierig irgendwie zu übernehmen. Diese Geschichte erzählt von vier verschiedenen Böden. Und das Nette ist, dass die Bibel uns über die Leute, die Jesus folgen, keine übertrieben positiven Geschichten erzählt, obwohl wir das vielleicht vermuten würden. Immerhin sind das ja unsere Leute, von denen redet man hoffentlich gut. Aber die Bibel tut das nicht. Sondern alles, was die Bibel erzählt, ist, dass die Jünger vor Jesus standen und sagten, hä? Wir verstehen nicht, was du sagst. Wir haben keine Ahnung, wovon du hier redest. Und das ist schön, dass sie gefragt haben, weil dadurch, dass sie fragen, haben wir auch die Erklärung in der Bibel, was Jesus hier erzählt. Jesus sagt, ein Sämann ging aus und das, was er ausstreut, das ist das Wort Gottes, das Reden Gottes, dass Gott hineinspricht in das Leben von Menschen. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und fragen uns, was ist ein Boden? Und der Boden, würde ich sagen, ist sowas wie das Herz von Menschen. So unser Leben oder irgendwie sowas, unser Inneres und irgendwie so. Also wenn wir uns fragen, wo ist ein Mensch mit einem weichen Herzen? Wo ist ein Mensch, auf dem es nicht so viele Trampelpfade gibt? Wo Leute darauf rumgetreten sind? So entstehen normalerweise Wege. Wo ist ein Mensch, wo es nicht so viel Felsen gibt? Brocken, die da irgendwie raufgefallen sind oder die aus dem Boden gewachsen sind? Wo ist ein Mensch, wo es nicht so viel Unkraut gibt und nicht so viel Zeug gibt und Dornen gibt? Und ne, wo ist ein Mensch mit einem weichen Herzen, in dem die Dinge einfach wachsen können? Kinder. Erstmal Kinder. Also gleich reden wir nochmal über uns. Aber erstmal sind das Kinder. Das ist der Grund, warum wir uns totfreuen, wenn wir Geburtstagsgrüße hier weitergeben und die drei, denen wir hier gratulieren, Kinder sind. Ja? Wir machen das mit ganze Zeug mit den Kindern nicht, damit wir hier möglichst viel Ruhe im Gottesdienst haben, sondern manchmal ist es so, dass wir hier die Erwachsenen ruhig stellen, damit wir mit den Kindern in Ruhe arbeiten können. Ja? Kinder haben ein weiches Herz. Deswegen investieren wir uns in Kinder. Deswegen ist es richtig und wichtig, sich in Kinder zu investieren und zu sagen, was immer an Same reingeht, rein da. Was immer irgendwie möglich ist, rein da. Es wird Frucht bringen. Eins der Dinge, die mich im Laufe so meiner Pastorentätigkeit irgendwie dann mal so richtig erreicht haben, manche Sachen muss man ja selber merken, also hätte ich auch beim Bibellesen merken können, dass Kinder, dass Arbeit mit Kindern wichtig ist, aber ich habe das gelernt an meinem Schreibtisch. Wenn ich Leuten gegenüber gesessen habe und die mir erzählt haben, wie sind sie Christen geworden? Was ist ihre Geschichte mit Gott? Und fast immer fängt die Geschichte mit Gott im Kindheitsalter an. Nur bei sehr, sehr wenigen Leuten fängt die Geschichte mit Gott im Erwachsenenalter an. Das sind manchmal kleine Geschichten, unscheinbare Geschichten, vorübergehende Geschichten. Manche haben Geschichten mit Gott, die dann 15 Jahre pausieren. Aber ganz, ganz häufig beginnen sie bei Kindern. Eben bevor ganz viel über sie rübergelaufen ist, bevor all die Steine darauf gefallen sind, bevor all die schlechte Saat raufgegeben wurde. Aber jetzt reden wir über uns. Ich wollte es nur mit den Kindern nochmal sagen, weil an der Stelle, wie soll ich das sagen, das kann man gar nicht genug betonen. Um Kinder muss man sich kümmern. Fertig. Das ist eine Gemeinde, die an dieser Stelle was nicht tut, die tut ihren Job nicht. Was ist eigentlich Frucht? Es ist ja auch so ein Bild. Also Frucht könnte ja sein, dass man sagt, okay, Zinsen auf dem Bankkonto. Ja, irgendwie sowas. Aber das Bild hilft uns irgendwie nicht so wahnsinnig weiter. Und Frucht ist für unser eins, der das gar nicht mehr so richtig kennt, man investiert was rein in den Boden und da kann das dann monatelang irgendwie so vor sich hin brodeln und dann kommt hoffentlich was raus. Das ist für viele von uns gar nicht mehr so nachvollziehbar. Was ist Frucht? Ich glaube, Frucht kann man für uns gut fassen mit verändertes Leben. Verändertes Leben. Frucht ist, dass du nicht der bleibst, der du bist. In einer gewissen Weise bleibst du derselbe. Aus einem Roggenkorn kommt Roggen raus. Aber es ist mehr, es ist vitaler, es sättigt mehr. Man hat mehr Gut davon, man selber und andere. Verändertes Leben. Ich würde sagen, Frucht, das ist sowas, dass weniger Angst da ist. Dass weniger Druck da ist. Frucht ist, dass man freier atmen kann. Und weil man freier atmen kann, auch Menschen freier begegnen kann. Frucht ist, dass man Mut hat. Mut hat gegenüber Menschen und Mut hat gegenüber den Herausforderungen des Lebens. Frucht ist, dass man lachen kann. Dass man Freude hat im Leben, im Herzen. Und dass diese Freude Raum gewinnt und Raum gewinnt und Raum gewinnt. Frucht, die Frucht schlechthin, die Bibel erzählt, ist, dass wir lieben, dass wir wachsen in der Liebe, dass wir in der Lage sind, mehr Menschen mit mehr Liebe tiefer zu erreichen. Und dass unser eigenes Leben mit mehr Liebe mehr und mehr aufgefüllt wird. Dass wir mehr und mehr begreifen, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Das ist Frucht. Ein verändertes Leben. Wir sind doch nicht hier sonntags zusammen oder in den Hauskreisen oder in irgendwelchen Gruppen zusammen, um irgendwie durchzuhalten, so wie wir sind. Sondern wir sind zusammen, weil etwas in uns sich sehnt nach einer Veränderung. Wir wollen nicht einfach nur Verfall aufhalten, wir wollen, dass etwas in uns reift. Wir wollen, dass etwas in uns seine ganze Schönheit entfalten kann. Das ist Frucht. Die Jünger fragen Jesus und sagen, Meister, was heißt das alles, was du da sagst? Und dann sagt er, ja, der Seemann geht aus und sät den Samen, das ist das Wort Gottes, und manches davon kommt auf den Weg und die Vögel des Himmels picken es auf, das ist der Satan, der das Wort rausraubt aus eurem Herzen. Eines der Dinge, die ich auch als Pastor gelernt habe, ist, frage Leute nie eine Stunde nach einem Gottesdienst, worüber du gepredigt hast. Das macht unfassbar bescheiden. Ja? Und auch gelassen. Immer wenn hier komische Leute komische Sachen predigen, sage ich mir, das weiß in der Stunde sowieso keiner mehr. Irgendwie gibt es was in uns, was nicht aufnahmefähig ist. Und wir haben immer die Hoffnung, dass manches dann doch durchdringt, aber manches ist einfach, wird einfach so weggepickt. Einfach so weggepickt. Ich denke, manche von uns kennen das, dass sie auf dem Handy oder in irgendwelchen Büchern oder sowas so einen Bibelvers lesen und wenn sie sich dann fragen würden, eine Stunde später, was habe ich eigentlich vor einer Stunde gelesen, dann müssten manche von uns ehrlicherweise sagen, es war irgendwie was Gutes. Das Gefühl kann ich noch abrufen, aber da hört es schon langsam auf. Jesus ist an dieser Stelle hemmungslos. Jesus ist ja sowieso kein Netter. Jesus ist klar, ne? Jesus sagt, das ist der Satan. Also was immer du dir jetzt vorstellen magst, Jesus hatte eine klare Vorstellung. Er sagt, das ist nicht einfach nur, das passiert einfach irgendwie, sondern es gibt tatsächlich aktive Kräfte, die wollen, dass du keine Frucht bringst. Es gibt aktive Kräfte, die wollen, dass dein Leben vertrocknet. Es gibt aktive Kräfte, die wollen, dass dein Leben verschrumpelt und weniger und weniger und weniger wird. Und dann geht der Seemann weiter. Und manches fällt auf felsigen Grund. Jesus sagt, das sind Menschen des Augenblicks. Ich mag diese Formulierung. Menschen des Augenblicks. In dem Moment nehmen sie das Wort freudig auf, aber mit der Zeit und wenn Widerstände kommen und Verfolgung, dann haben sie keine Wurzeln und das erlischt, was Gott hineingelegt hat. Menschen des Augenblicks. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich das mit dem Druck und der Verfolgung überhaupt hier erwähne, aber Jesus tut es und dann ist schwierig. Wir erleben sowas wie Druck und Verfolgung eigentlich nicht. Das, was wir Druck nennen und so, das, da würden ganz, ganz viele Christen in ganz vielen Zeiten und ganz vielen Ländern mit uns freudig tauschen, dem Druck ausgesetzt zu sein, dem wir ausgesetzt sind, wenn wir Christen sind. Das ist kein wirklicher Druck. Aber es ist gut, wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir immer wieder daran erinnert, dass Christsein eben auch bedeuten kann, mit Verfolgung und Druck zu tun zu haben. Weil wir wissen ja nicht, wir haben ja keine Garantiekarte irgendwie in die Hand gesteckt bekommen, die sagt, na uns wird das nicht passieren. Also in der Illusion lebt ja hoffentlich niemand, dass er sagt, na wir wissen, in 20 Jahren befinden wir uns in einer stabilen Demokratie, die alle Menschenrechte achtet und in der das Grundgesetz gültig ist, vollumfänglich und die Menschenrechtscharta und alles. Ne? Es kann sein, dass das so ist. Wollen wir hoffen, dass es so ist? Mögen manche von uns dafür kämpfen, dass es so ist? Aber wir wissen es ja nicht. Wir haben keine Ahnung. Menschen des Augenblicks, die keine Wurzeln entwickeln. Das klingt ja irgendwie so, als wenn die Saat also sozusagen kraftvoll ihre Wurzeln entfalten muss. Und das muss sie tatsächlich. Wir müssen immer uns fragen, was hilft, dass mein Leben in Gott wurzelt, wirklich wurzelt. Vielleicht ist ein Hinweis auf Menschen des Augenblicks, dass wir einen ständigen Kick brauchen. Ständig irgendwie nochmal angeschubst, damit überhaupt irgendwas sich bei uns bewegt. Auf Gott zu, von Gott her. Menschen des Augenblicks. Und ich glaube, dass der ein oder andere, wenn er hört, da sind Steine im Herzen, sofort Bilder vor Augen hat, was das in seinem Leben für Steine auch sind. Das ist ja die andere Seite dieses Bildes. Das eine ist, dass die Wurzeln nicht tief gehen und das andere ist, dass sie es eben nicht können, weil da Steine sind, weil da Widerstände sind, die ihren Platz einfordern. Geschichten, Begegnungen, Festlegungen des Herzens. Sachen, die man nicht rausgeräumt hat, obwohl sie doch offensichtlich da sind. Die man achselzuckend zur Kenntnis genommen hat und gesagt hat, so bin ich halt. Und dann erklärt Jesus weiter und sagt, manches fällt unter die Dornen. Für uns ist, glaube ich, das Wort Unkraut da irgendwie ein bisschen vertrauter. Wir haben nicht so wahnsinnig viele dornige Pflanzen, bis auf blöde Brombeeren, die man irgendwie fünfmal aufrutschen kann und sie wachsen immer noch. Na, aber so Unkraut, was immer auch ein Unkraut ist, aber irgendwas, was da eigentlich nicht wachsen soll und das wächst und gehört da nicht hin. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist es in diesem Gleichnis so, und im wahren Leben ist das auch so, Unkraut wächst immer schneller. Immer. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, eigentlich befindet sich in eurem Herzen ein Wettlauf. Etwas in euch, das will Gott ähnlich werden. Etwas in euch, das will Gott Frucht bringen. Etwas in euch, das will ein verändertes Leben. Etwas in euch möchte aufatmen können. Aber dann gibt es das ganze andere Zeug. Er nennt das die Sorgen des Alltags. Also, ja, was halt so den Tag über so kommt. Und das reicht ja für viele von uns schon. Sorgen des Alltags ist für manche von uns schon genug, um alles zu ersticken. So ins Bett zu fallen mit dem Gefühl, diesen Tag habe ich überlebt. Sorgen des Alltags. Und das Spannende ist, dass Jesus ja offensichtlich damit rechnet, dass wir mit den Sorgen des Alltags irgendwie aktiv umgehen müssen. Wir können nicht einfach sagen, so ist das halt. Ich mache mir Sorgen über meinen Alltag und das füllt mein Leben aus. Offensichtlich erzählt Jesus ja dieses Gleichnis, um uns herauszufordern, dass die Sorgen des Alltags nicht den ganzen Tag fressen. Sorgen des Alltags. Dann redet er weiter, er redet vom Betrug des Reichtums. Das ist ein total schwieriges Thema. Zu seiner Zeit konnten Leute da sitzen und konnten sagen, okay, Betrug des Reichtums, das betrifft mich definitiv nicht. Die letzten zwei Tage habe ich nichts gegessen und heute bin ich froh, dass ich ein paar Körner habe, die ich mir fertig machen kann. Das ist ja nicht unsere Lebenssituation. Unsere Lebenssituation ist, dass wir alle richtig mit Reichtum zu tun haben. Wenn man so die üblichen Skalen nimmt, wie weit sind wir weg von echter Armut, dann sind wir unfassbar weit weg. Das Schlimmste, was einem Menschen hier passieren kann, wenn er nicht aufgrund psychischer Geschichten völlig daneben irgendwie sowas sich entscheidet, irgendwie sich total außerhalb der Gesellschaft zu bewegen, also wenn Leute absinken in Obdachlosigkeit zum Beispiel, ist ja häufig eine psychische Geschichte, die da irgendwie einhergeht. Also wenn man das mal außen vor lässt, dann ist das Schlimmste, was uns passieren kann, Hartz IV. Ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, was anzuziehen und das ist okay. Und selbst wenn man sich grandios verzockt hat, gibt es inzwischen, und das finde ich auch gut, dass es das gibt, die Möglichkeit, den Finger zu heben, Privatinsolvenz anzumelden und zu sagen, okay, in 5 Jahren habe ich keine Schulden mehr, die mich drücken. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Hartz IV. Hartz IV ist Reichtum. Manche von uns sind unsagbar viel reicher als Hartz IV. Die meisten von uns sind viel reicher als Hartz IV. Und Jesus redet vom Betrug des Reichtums. Und ich glaube, dass das ein total wichtiger Gedanke ist, dass wir wissen, dass Geld eine Macht ist und dass diese Macht immer auch einen Unkrautcharakter hat. Das fängt damit an, dass es tatsächlich kompliziert ist für uns Christen in unserer Gesellschaft, dafür zu beten, dass Gott uns unser tägliches Brot gibt. Entweder schaffen wir das, weil wir ganz fromm sind, dass wir das beten, oder wir schaffen das zu beten, weil wir es uns im Kopf irgendwie in 17 andere Themen übersetzen. Oder wir schaffen das zu beten, weil wir lieber nicht über diese Zeile nachdenken, was das denn heißt. Was für eine Not Jesus an dieser Stelle anspricht, zu sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist Klaus, der 4 Bilder malt zu dem Thema der Predigt. Und also solange wie ich predige, wird Klaus auch mit dem 4. fertig, da bin ich sicher. Okay. Also, das 4. ist Betrug des Reichtums, also das 3. ist Betrug des Reichtums und dann kommt noch ein 3. dazu im Markus-Evangelium. Die Geschichte wird in den verschiedenen Evangelien ein bisschen anders erzählt, immer so kleine Nuancen. Gier. Gier ist ja so eine Geschichte, völlig egal wie viel du hast, es geht immer noch mehr. Du hast eine 3,5-Zimmer-Wohnung, hey, es geht mehr. Du hast 6 Zimmer und ein Und ein Alterssicherungsvertrag, ey, es geht auch noch mehr. Du hast ein Zimmer, es geht mehr. Gier geht immer. Gier geht immer. Es gibt für Gier komischerweise keine Grenzen. Das Gegenstück von Gier ist Existenzangst. Also manches, was die Bibel, glaube ich, Gier nennen würde, würden wir Existenzabsicherung nennen. Würden wir sagen, naja, ich weiß ja nicht so genau und mal lieber und, ne, und so. Und ich würde sagen, es hat auch was zu tun mit den Sorgen des Alltags, die manchmal aber sehr tief wurzeln. Sehr tief wurzeln. Da fragt man sich doch, wenn Jesus dieses ganze Bild malt, ob überhaupt noch irgendwas Frucht bringen kann. Und wenn man so will, ist diese Geschichte total mutmachend, weil er sagt, ein Seemann ging aus und er säte und säte und säte und manches fiel auf guten Boden. Manches fiel auf guten Boden. Das ist ja meine Hoffnung, das ist meine Zuversicht, dass wenn ich die Bibel lese, dass manches davon bei mir auf guten Boden fällt. Dass wenn ich bete und empfinde, dass Gott irgendwie zu mir redet, dass manches davon bei mir auf guten Boden fällt. Dass wenn ich im Hauskreis bin und wir in einem Austausch sind über die Dinge, die uns mit Gott beschäftigen, dass manches davon in meinem Herzen auf guten Boden fällt. Dass wenn ich hier im Gottesdienst bin und Lieder singe, dass manche von diesen Liedern bei mir auf guten Boden fallen. Und das heißt nicht in erster Linie, dass sie bei mir ein warmes Gefühl auslösen, sondern in erster Linie heißt es, der gute Boden ist, dass es in mich eindringen kann und dass es sich in mir festbeißen kann, dass es Wurzeln entwickeln kann und dass es im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte Frucht bringt, mein Leben verändert. Dass ich im besten Fall, wenn ich auf die Fotos gucke, wo ich 20 gewesen bin, sagen kann, das war nicht meine beste Zeit. Meine beste Zeit ist heute. Vielleicht hatte ich damals mehr Energie. Vielleicht hatte ich damals eine nettere Haarfarbe. Aber meine beste Zeit ist heute, weil mein Herz heute an einem Ort ist, an dem es nie zuvor gewesen ist. Und es ist gut, dass mein Herz da ist, wo es heute ist. Und ich strecke mich nach Gott aus, weil ich will, dass meine beste Zeit noch kommt. Dass das Beste, was von mir ausgeht, das Beste, was Menschen berührt, noch kommt. Dass ich nicht irgendwann mal zurückgucke und sage, ah Sven, weißt du, so mit Mitte 30, da war der Impact, der von dir ausging, das, was du rein investiert hast in Leute, und das, was du rausgeholt hast aus Leuten, das war irgendwie, da kam am meisten Gutes von dir. Nein, das will ich nicht. Ich habe das an anderer Stelle so gesagt, ne? Ich möchte so jemand sein wie Hildegard Müller, 85 Jahre alt, ja, mit Hildegard Müller Kaffee trinken, ja? Das ist so ein bisschen wie im Himmel parken. Ja? Eine halbe Stunde einem Menschen gegenüber sitzen, der so tief gesättigt ist in Dankbarkeit und Ruhe und Frieden, dass du dich fragst, was kriegt die eigentlich noch, wenn die in den Himmel kommt? Die hat schon alles. Und was sie hat, ist eine Einzimmerwohnung. Sie ist alleinstehend, weil der Mann, mit dem sie verlobt war, sie mal hat sitzen lassen. Sie hat in ihrem Alter keinen Mann bekommen, weil sie erst die Mutter totgepflegt hat und dann den Vater totgepflegt hat. Und dann war sie in der damaligen Zeit zu alt, dass man noch heiraten konnte. Es gibt ja Männer, die heiraten grundsätzlich nur jüngere Frauen. Ja? Dann war die Sache halt durch. Und sie hatte allen Grund, über ihr Leben zu hadern, zu sagen, wie schlecht das Leben ist mit ihr, meine, wie alles irgendwie so. Und dann sitzt also Hildegard Müller mir gegenüber und strahlt mich an. Glücklich. Alles ist gut. Das ist Frucht. Da kommt so viel Frucht raus, so viel kannst du gar nicht pflücken, wie bei der Frau rauskommt. Ein Seemann ging aus zu säen. Und es ist meine Verantwortung, was mein Herz damit macht. Und wenn dir die Steine zu schwer sind und wenn du nicht die Kraft hast, die Wege aufzubrechen, wo die Vögel dir den Samen rauspicken, wenn du nicht in der Lage bist, das Unkraut rauszuholen, weil das so viel ist und weil du nicht die Kraft hast, Mensch, dann dreh dich um zu Gott. Dann sag ihm das. Er ist der Gärtner. Dein Herz, das ist sein Thema. Da will er ran. Da will er sich verschenken, da will er sich verherrlichen. Er will doch mit dir angeben. Wenn du dann mal alt bist, dann will Gott aus der Ewigkeit über dich lächeln und will der Welt sagen, guck, wenn ein Sven 70 Jahre mit mir unterwegs ist, dann sieht er am Ende so aus. Er will mit mir angeben. Er will mit dir angeben. Er will die Vorher-Nachher-Fotos zeigen können. Er will sagen, guck mal, als ich angefangen habe mit Sven und mit all den anderen Leuten, da sahen die so aus. Ich zeig dir mal deren Herz. Nicht erschrecken. Ich zeig dir mal, wie das aussah. Und guck, und dann sind wir da durch die Jahre durchgegangen. Das hier waren schlechte Jahre, Rückschlagjahre. Das waren Zeiten, wo Sven nicht wirklich mit mir was zu tun haben wollte. Aber guck mal hier und da und dort. Und guck mal, so sieht das heute aus. Er hat eine Lust daran, unser Herz zu wecken. Unser Herz schön zu machen. Jesus kam in eine Gesellschaft rein, die eine Sehnsucht danach hatte, dass sich gesellschaftlich was ändert, gesellschaftlich was dreht. Die meisten von uns sitzen hier und sagen sich, na hoffentlich dreht sich nichts. Wir kamen rein in eine Gesellschaft, die sagte, hoffentlich ändert sich gesellschaftlich was. Und sie hatten wenig Hoffnung, dass das, was sich ändert, dass das von Gott ausgehen würde. Weil alles, was sie wussten über diese ganze Gottgeschichte war, dass man Grenzen einzuhalten hatte, dass man sein Verhalten irgendwie auf die Reihe kriegen musste. Und jetzt kommt Jesus und bringt was Doppeltes und sagt, erwartet nicht das Eigentliche von außen. Erwartet das Eigentliche nicht von dem, was gesellschaftlich passiert. Jetzt kommt Jesus und sagt, guck mal, es gibt Hoffnung für dein Herz. Egal, was Leute im Laufe der Jahre über dein Leben gesagt haben, mit deinem Leben getan haben, es gibt Hoffnung für dein Herz. Die einen haben ihn dafür gehasst und die anderen haben ihn dafür geliebt. Ich habe es am Anfang der Predigt gesagt und sage es jetzt nochmal, damit es nicht verloren geht. Das perfekte Herz haben natürlich Kinder. Deswegen heißt es im Neuen Testament von Jesus, werdet wie die Kinder. Also es gibt bestimmt 17 andere Gründe, warum er das sagt, aber das ist zumindest eines dieser Gründe. Tatsächlich gibt es von Gottes Seite, von Jesu Seite eine Erwartungshaltung, die sagt, ich kann aus deinem Herzen ein kindliches Herz machen. Das kann er. Und jetzt kommt das, was wir Christen den Sprung des Glaubens nennen. Jetzt kommt das, wo wir sagen müssen, ja, kann das wirklich sein? Und das ist immer die Herausforderung. Jesus erzählt uns diese Geschichten tatsächlich immer mit der Absicht, dass in uns was aufkeimt, eine Hoffnung aufkeimt, die sagt, das kann ja mich meinen. Ich könnte das sein. Ich könnte der sein, dessen Herz verändert wird. Ich könnte das sein. Er sagt das nicht, um irgendwie ein nettes Bild zu malen von Gemeinde und Kirche und irgendwie sowas. Nein, sondern er redet es zu mir, um in mir alles zu aktivieren und zu wecken, was losgelassen hat, was stehen geblieben ist, was verkrustet ist, was Hoffnung fallen gelassen hat. So, ich glaube, an der Stelle hören wir jetzt mal auf. Wir feiern jetzt Abendmahl miteinander. Und im Abendmahl lädt Jesus